Bei dem Wetter predige ich immer besonders gern, weil die Chancen steigen, dass der Herr sein Wort mit einem kräftigen Blitz und Donner bestätigt. Ich habe euch, wir sind ja in einer Predigtreihe über die Psalmen und ich habe euch einen sogenannten Königssalm mitgebracht. Aber bevor uns wir den angucken, lass mich noch zusammen beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du mit den Naturphänomenen immer wieder ein Stück deiner Größe, ein Stück deiner Faszination zeigst, dass wenn es kracht und blitzt und donnert, der Mensch in Ehrfurcht und zu Recht in Ehrfurcht vor dir steht. Und wir bitten dich, dass du uns so ein Stück von dieser Ehrfurcht zuteil werden lässt. Wir bitten dich auch, dass so wie jetzt der kühle, angenehme, frische Wind durch unsere Reihen weht, dass du mit einer Erfrischung deines Heiligen Geistes kommst, dass es unsere Seele gut tut. In Jesu Namen. Amen. Es ist tatsächlich so gewesen, da wo ich studiert habe in Kansas City, gab es dadurch, dass das so ein Kontinentalklima ist, öfters mal so aus dem fast Blauen heraus Blitz und Donner, wo das aber so richtig mächtig, gewaltig kracht. Und eines Tages stand also Mike Bickle mit Misty Edwards, ich weiß nicht, wer diese CDs hört von Misty, ist eine Sängerin am Eingang, ja, alle Leute warteten darauf, weil es aus Strömen goss, ja, mit einmal blitzte und kracht es, ja, also richtig, es war so ein richtiger, so ein, das ging durch Mark und Bein, wie das gekracht hat, ja, und Misty dreht sich zu Mike um und sagt so: Wow, ich möchte mal wissen, was Gott jetzt gedacht hat. Ja, und Mike dreht sich rum und sagt: An dich. Ja, wir haben echt einen faszinierenden Gott. Okay, ich habe euch einen Königspsalm mitgebracht. Das heißt, wir haben ja uns verschiedene Psalmen uns angesehen. Wir haben uns Klagepsalmen angesehen, wo derjenige, der einen Psalm geschrieben hat, sich bei Gott beschwert. Wir haben einen Psalm der Zuversicht angesehen, wo egal wie es aussieht, wie die Umstände sind, der Psalmist sagt: Eines weiß ich, Gott ist mit mir. Und heute haben wir einen Königspsalm. Und in dem Königspsalm geht es darum, wer Gott für den König ist, was Gott für den König gemacht hat. Und als allererstes kommt natürlich gleich die knifflige Frage: Wer ist bei diesen Königspsalmen der König? Also wenn wir uns zum Beispiel mal im Psalm 22 angucken, dann geht er los. Den ersten Vers habe ich euch gleich unterschlagen, von David. Dann geht der Psalm los: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Über wen handelt der Psalm? Also wer ist dieser, warum hast du mich verlassen? Wer ist der mich? Es ist David vielleicht, weil er den Psalm geschrieben hat, aber interessanterweise haben wir Matthäus 27, nimmt Jesus diesen Psalm und sagt und betet am Kreuz und sagt: Eli, Eli, lema sabachthani, was heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also über wen ist denn jetzt der Psalm? Über David oder über Jesus? Okay, jetzt ändert er eure Meinung. Jetzt ist er plötzlich über Jesus. Okay. So, ich würde vorschlagen, es ist über beide. Und weil der Psalm ist als allererstes von David geschrieben worden. Er kommt aus den Lebensumständen von David. Wenn du den Psalm liest, geht es darum, wie David in der Not ist, wie Gott David errettet hat und ihm geholfen hat. Und jetzt passiert das aber, dass Jesus diesen Psalm auf sich anwendet. Und der Herr hat zu meinem Herrn gesagt. Das heißt, zu Davids Zeiten gab es diesen zweiten Herrn über David noch nicht. Keiner konnte es bisher sagen, wer es war. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Das ist ein direkter messianischer Königspsalm. Für diese Art von Psalmen hat es noch nie einen Vorgänger, noch nie einen Vorläufer gegeben. Und ich bin jetzt derjenige, der Einzige, der diesen Psalm direkt auf direkte Art und Weise erfüllt. Und dann gibt es einen sogenannten indirekten messianischen Psalm. Und das ist ein Psalm, der spricht über einen König, über David, über einen König von Israel. Aber der Psalm hat etwas in sich, was über das Leben des Königs hinausgeht. Du liest das und du denkst so, das ist David. Und dann kommt eine Verheißung, wo du denkst, das ist David, aber es ist eigentlich zu groß für David. Und diesen Psalm habe ich euch also heute mitgebracht, einen indirekten messianischen Psalm, dem Psalm 22. Und ich finde, wir sollen den einfach zusammen lesen. Psalm 2. Da heißt es hier, warum toben die Nationen und warum sinnen eitles die Völker? Es treten auf die Könige der Erde, Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Jetzt sagen sie, diese Könige und die Fürsten, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Jetzt kommt die Antwort Gottes im Himmel auf diese Situation von Vers 1 bis zum Vers 3. Der am Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Und jetzt kommt, was Gott selber sagt zu denen. Ich habe meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Jetzt kommt die nächste Szene. In der nächsten Szene spricht jetzt der König, von dem Gott eben gerade gesagt hat, ich habe meinen König geweiht. Jetzt spricht der König selbst in der ersten Person und sagt, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zu schmettern, wie Töpfergeschirr sie zu schmeißen. Es kommt sozusagen, die Anführungsstrichen sind zu Ende. Jetzt haben wir auch diese Szene weg und jetzt kommt die Szene Nummer 4, einen Ratschlag an die Völker, an die Nationen, weil das die Reaktion Gottes ist, rät der Psalm nun folgendes den Königen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst aufrichtig den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Okay, das, was wir gesehen haben in dem Psalm, dass die Struktur von dem Psalm ist, dass es 4 Szenen gibt, wie wenn du in die Oper gehst oder in das Theater, 4 große Bühnenbildner, 4 große Bühnenbilder. Als allererstes das Bühnenbild der Nationen, der Völker, der Fürsten, die sich zusammentun und eine Rebellion schmieden. Da haben wir so richtig dieses Bild eines Kaiserkonzils, eines Königskonzils. Die Mächtigen der Erde kommen zusammen. Man spürt so in dem Psalm das aufgeregte Hin und Her, das Flüstern. Lasst uns gegen den Herrscher rebellieren. Lasst uns seine Herrschaft über uns von uns werfen. Lasst uns autark sein. Dann kommt die zweite Szene, und jetzt kommt der Herrscher, über den gerade nachgedacht wird, ihn über Bord zu werfen, wie er darüber denkt. Und er sitzt fest im Himmel und er lacht und er sagt, ihr könnt schmieden und gewalten, wie ihr wollt, ich habe meinen König eingesetzt. Und dann, nächsten 3 Versen, ist richtig schön strukturiert, der Psalm, Szenenwechsel sozusagen, wie die Kamera schwenkt auf den König, den Gott eingesetzt hat. Der König selber spricht und sagt, Gott der Allmächtige hat zu mir gesagt, herrsche über alle Nationen. Und wenn sie dir widerstreben, dann zerschmetterst du sie, wie mit einem Eisenstab ein Töpfergeschirr. Szenenwechsel wieder, und jetzt kommt sozusagen ein Stück von Weisheit in dem Psalm rüber. Dann kommt der Intendant und der Dirigent und der Orchestermeister auf die Bühne und sagen, im Angesicht dessen, was dieses Opernstück eben gerade bedeuten sollte, rate ich euch, unterwerft euch diesem König, huldigt ihm und betet ihn an. Okay, und ich gebe euch einfach ein paar Kommentare darüber, über die einzelnen Verse, um das Drama des Ganzen noch ein bisschen eindrücklicher zu verstehen und dann werden wir gucken, was das mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Der Psalm fängt schon im ersten Vers mit einem interessanten Kontrast. Du hast auf der einen Seite dieses Warum und auf der anderen Seite toben die Nationen. Und es ist ein sehr interessantes Bild, weil das Toben der Nationen ist aus dieser Bildersprache von, keine Ahnung, der Nordsee oder vom Atlantik, wo man so ein richtiger Sturm drauf peitscht und wo solche meterhohen Wellen sind, die alles umschmeißen. Und die Nationen, sie toben in Rebellion. Du merkst richtig diese Gefahr. Ich weiß nicht, wer bei euch schon mal, keine Ahnung, so ein bisschen Wind und Wetter an der Nordsee erlebt hat. Damit ist manchmal gar nicht zu spaßen. Ja? Bleibst du lieber fern davon. Und das Interessante ist, hier soll die Gefahr dargestellt werden. Ja, wow, auf der einen Seite dieses Erschreckende, oh nein, die Nationen, sie toben, sie ballen ihre Macht. Und auf der anderen Seite der ganze Kontrast, ein Wörtchen nur, und das Wörtchen heißt, warum? Da heißt, obwohl das so gefährlich aussieht, hinterfragt das Warum gleich mal den ganzen Zweck und sagt, vom Anfang an, vom ersten Wort an, ist das Unterfangen zum Scheitern verurteilt. Warum? Wie kann man auf so eine idiotische Idee kommen, darüber nachzudenken, den Allmächtigen über Bord zu werfen? Wie kann man nur auf so eine hirnrissige Idee kommen, zum Allmächtigen Gott zu sagen, du hast mir überhaupt nichts vorzuschreiben? Hirnrissig. Und wenn sich die geballte Macht der Menschheit zusammentut und sagt, wir schaffen das zusammen, als allererstes steht gleich dieses Wörtchen, warum? Warum? Bin ich cool, wenn der Psalm anfängt? Ich finde das cool, ich finde das echt gut. Die Völker, sie sinnen Eitles, also Unsinn, Dummheit, sich gegen den Allmächtigen aufzulehnen und zu rebellieren. Und selbst wenn es die Fürsten und die Könige tun, die Mächtigen und die Gewalten, und gegen den Herrn oder und gegen den seinen eingesetzten Gesalbten rebellieren, es ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Interessant ist auch dieser Vers 3, wo hier steht, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Da steht eben nicht, lasst uns zerreißen seine Fesseln und sein furchtbares Joch, was auf uns lastet, sondern die Bande und die Stricke, die Gott auf die Menschheit gelegt hat, die sind nicht schwer. Versteht ihr zumindest? Der Psalmist, der benutzt bewusst in der Wortwahl. Ja? Wie wenn ich zu Dan sage, ja, ich lege meine schwere Last auf dich so. Ja? Das schafft er, ja. Das ist nicht weiter schlimm. Das heißt, diese Bande und diese Stricke, die kennen wir zum Beispiel schon in Hosea Kapitel 11. Da gibt es auch eine Folie, Vers 4. Irgendwo da. Super. Da sagt, ja, da war es schon, zurück. Ja, super. Da sagt, spricht Gott zum Volk Israel und sagt, mit menschlichen Tauen zog ich sie mit Seilen der Liebe. Es sind genau dieselben Worte wie hier in Psalm 2. Ja, und diese menschlichen Taue und die Seile der Liebe, ich war ihnen solche, das Joch vom Nacken nehmen, sind die gute Last Gottes, die uns aufgelegt hat. Sind moralische Erwartungen und eine Unterwerfung unter seinen Willen, der nicht wie eine schwere Eisenkette auf uns liegt. Ich weiß nicht, wer schon mal an der Elbe war. Da gibt es manchmal, seht ihr noch, so diese, die Dampfschifffahrt, die wurde da so früher an so einer Kette hochgezogen. Ja. Das ist ein Mordsding. Ja. Gottes Regentschaft, die er auf uns Menschen gelegt hat, ist nicht so eine Kette, ja, die in der Elbe versinkt, ja, sondern es ist ein gütiges Seil. Es ist so eine Art Kurdel, ja, die auf deinem Leben lastet, die nicht schwer ist, die gut ist für dein Leben. Und diese gute Anordnung Gottes, seine moralischen Vorstellung von uns, dass wir uns ihm unterwerfen, sagen die Nationen, weg damit. Wir wollen alleine entscheiden, was wir tun und was wir lassen. Okay, und dann kommen wir zur Szene 2. Und dann geht es gleich los mit der im Himmel sitzt. Und der im Himmel sitzt, ist keine Beschreibung für jemanden, der weit weg ist. Also ich bin hier, meine Frau ist in Laubegast zu Hause, 6 Kilometer, und Gott ist im Himmel, ach, das ist ja wirklich weit jetzt. Sondern im Himmel ist eine Beschreibung von der Allmacht Gottes. Er hat die Möglichkeit, im Himmel zu sitzen. Und sitzen ist natürlich eine Ausübung von der Regentschaft. Dieselbe Idee haben wir zum Beispiel im Vaterunser. als Jesus uns lehrt zu beten, Vater unser im Himmel. Ja, da ist nicht die Idee, falls ich bete, damit ich nicht meinen irdischen Vater mit dir verwechsle, benutze ich immer, wenn ich von dir rede, mit im Himmel. Sondern die Idee ist hier, unser Vater, wie auch ein Kontrast, unser Vater, du bist mein lieber Papa, Kuschelpapa, mein Daddy, du bist mein Vater. Und auf der anderen Seite ist seine Allmacht, du bist im Himmel. Da kommt die Idee her, kannst du im Himmel sein? Kannst du im Himmel sitzen? Gott thront in einer anderen Sphäre. Was dir nicht möglich ist, ist ihm möglich. Das heißt, die Idee hier ist, der im Himmel thront, ist eine Beschreibung, ist ein Bild von Gottes leichter Allmacht. Ja? Wenn die Nationen toben und gegen Gott rebellieren, muss Gott noch nicht mal aufstehen. Der bleibt einfach mal sitzen und sagt, das juckt mich mal überhaupt nicht. Und er lacht. Er lacht nicht, weil er irgendwie amüsiert ist. Und er lacht auch nicht aus Gemeinheit, sondern er lacht, weil das Ansinnen, gegen ihn zu rebellieren, so lächerlich ist und überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hat. Der am Himmelthron lacht, der Herr spottet über sie und dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Oh, passt das in dein Gottesbild? Dass Gott Zornglut hat? Ich weiß nicht, jetzt ist gerade vielleicht nicht so nett, aber irgendwann kommt die Zeit des Lagerfeuers wieder oder des Kamins. Und wenn da so richtig die Kohlen glühen, wie auf einem Grill, am Mittwoch werden wir mit dem Iranern grillen, gibt es eine Grillparty, weil die farsi sprechende Bibelschule ein Jahr rum ist und die ersten Graduierten ihre Zeugnisse erhalten. Ja, wer von euch mitkommt, kannst du mal so einen Zornglut angucken. Ja, dann guckst du mal da rein, wie das glüht und diese Hitze. Und so kann Gott zornig sein. Und jetzt überlegen wir uns natürlich und sagen, wow, es ist aber ein komischer Gott, der zornig ist. Ich habe immer gedacht, er ist der liebe Vater im Himmel. Und um das so ein bisschen zu verstehen, erinnere ich mich an eine Geschichte, wo, na, ich will nicht sagen, wo ich Zornglut hatte, ja, aber wo ich auch so ein bisschen wütend war. Und ihr könnt das gleich alle nachvollziehen. Ich bin mit meinem Auto gefahren und stand da auf der Straße und rechts war eine Haltestelle. Und da standen so 5, 6, 5 Klässler und so ein kleiner von der ersten Klasse, ja. Und der war auch noch so ein Schmächtiger. Der ist schon fast umgefallen, weil sein Rucksack so schwer war, ja. Und diesen Kleinen, ja, haben die 5 Klässler da einfach immer hin und her geschubst, ja. Und man konnte so richtig, du hast sein Gesicht gesehen und das war eine Mischung zwischen ich arme und ich habe Angst, ja. Und die haben den richtig gepiesackt und schikaniert. Und in mir, und ich hoffe, in dir wäre das auch, wenn du das sehen würdest, ja, stieg ein Zorn hoch, ja. Und ich wollte da hingehen und auf gute sächsische Manier den 5 Klässlern allen eine ordentliche klatschen. Ja? Und den Kleinen beschützen. Und so ähnlich muss man sich das bei Gott vorstellen. Ja? Wenn Menschen gegen ihn rebellieren, dann beschädigen sie seinen Wert, dann rebellieren sie und tun Gott, der unwahrscheinlich wertvoll und kostbar ist, eine unwahrscheinliche Gemeinheit an. Und es wäre ganz schlimm, wenn Gott daneben stehen würde und sagen würde, ja, da ist es eben so, ja, da schmeißen die den 5-2-1-jährigen Erstklässler eben mal in den Brunnen, ja, naja, da muss er mal zurechtkommen, ja. Ein gerechter Gott, ja, wird auf Bosheit mit Zornglut reagieren. Und deshalb ist es absolut legitim und gut, dass wenn Menschen gegen die Würde Gottes aufstehen, dass Gott eine Reaktion in seinem Herzen hat. Okay, könnt ihr zumindest so ein kleines bisschen nachvollziehen? Gut. Und dann setzt er im letzten oder in diesem Satz im Vers 6 sagt er sein Verdikt und sagt: Ich habe meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Das heißt, der König ist eingesetzt. König wird regieren. Kannst du machen, was du willst. Es ist zu spät. Ich habe meinen Gesalbten bereits eingesetzt als Herrscher. Und Zion übrigens, ist das Bild für Zion ist natürlich dieser kleine Hügel, da wo Jerusalem drauf steht, und es steht als Sinnbild für das Volk Gottes, das heißt für die Gemeinde. Das heißt, interessanterweise, der kommende Herrscher, der gleich sprechen wird, er regiert aus Zion heraus, er regiert aus seiner Gemeinde heraus. Kann man mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Okay, Vers 7. Und dieser Mann spricht jetzt in der dritten Szene, und er sagt, lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat ein Gesetz erlassen und er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Jetzt muss man natürlich verstehen, dass der Psalm 2 nach 2. Samuel 7 geschrieben ist. Und wenn du 2. Samuel 7 kennst, weißt du, was es bedeutet, wenn ja jemand sagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Das hat nichts wortwörtlich damit zu tun, dass der allmächtige Gott irgendjemanden gezeugt hat, sondern es ist eine Symbolsprache dafür, dass Gott einen Regenten eingesetzt hat. Das sehen wir hier im 2. Samuel 7, da verspricht der Gott, der Allmächtige, David und sagt, du wolltest mir ein Haus bauen, ich verspreche dir, ich werde dir ein Haus bauen. Und dann spricht er von einem Nachkommen, also von einer Dynastie, er sagt, David, ich werde das nie so bei Saul machen, dass ich den Saul einfach absetze und danach seine Nachkommenschaft nicht mehr auf den Thron lasse. Da ist die Dynastie des Sauls ist untergegangen. Ja, ich bringe die Wettiner auf den Thron von Sachsen, von 1138 bis 1918, irgend sowas. Sondern dein Nachkomme wird für immer auf dem Thron sitzen. Und deshalb heißt es in Vers 14, ich werde seinen Thron des seines Königreiches festigen für ewig. Achtung, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das heißt, Vater, Sohn steht hier an dieser Stelle dafür, dass Gott einen Regenten eingesetzt hat. Und Sohnschaft ist eine Symbolsprache dafür, dass er einen Herrscher bestimmt hat und sich zu diesem Herrscher stellt und seine Meinung nicht mehr ändert. Jetzt können wir mal zurückgehen zum Psalm 2. Spricht also dieser von Gott Gesalbte, Salbung ist wie man einen König einsetzt, so ein bisschen so eine Flasche Öl, wie man den Kopf drüber gießt. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, aus 2. Samuel 7, du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt, ich habe dich als König eingesetzt. Wie das passiert, werden wir dann gleich noch sehen. Und jetzt kommt wieder so ein Bild, habt ihr bestimmt irgendwo schon mal gelesen und gesehen, könnte aus einer Märchengeschichte kommen, ein König sitzt auf seinem Thron, findet irgendjemanden so richtig cool und sagt zu dem, den er so richtig cool findet, pass mal auf, mein Lieber, ich mag dich so sehr, was willst du? Ich gebe dir, was immer du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches. Und Jesus ist nicht die Hälfte, sondern Gott sitzt auf dem Thron, sagt zu seinem Sohn, ich mag dich so sehr, du kriegst das ganze Königreich. Fordere es von mir und ich gebe es dir. Ich werde es dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Und wenn sie gegen dich rebellieren, gebe ich dir die Macht und die Fähigkeit, sie zu stören. Und nun Vers 10, und nun, ihr Könige, handelt verständig, nehmt Weisheit aus den Dingen, die ihr gesehen habt, wie sollt ihr in Bezug darauf handeln? Dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern. Ist es nicht interessant, dass wir Gott mit Furcht dienen sollen? Viele von uns haben heute Gott gedient in der Küche. Habt ihr es mit Furcht gemacht? Habt ihr es mit einem Gewissen? Furcht ist ja nicht so, mal so, oh, ich habe aber Angst, dass ich nicht das teure Gemeindegeschirr auf den Boden fallen lasse, ja, sonst kommt der Dan und schmeißt mich raus. Und die Furcht ist hier ein würdiger Respekt vor Gott, der sagt, ich diene dir aus Respekt vor dem, wer du bist. Du bist so ein gewaltiger und großartiger Herrscher. Ich mache das nicht so, ja, da komme ich mal 5 Minuten spät, der Herr Jesus interessiert das sowieso nicht, ja. Sondern da ist eine Furcht, ein Respekt vor seiner Großartigkeit, mit dem wir ihm dienen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Das heißt es hier, jauchzt mit Zittern. Das Jauchzen ist ein altdeutsches Wort, heißt so viel wie seid fröhlich, freut euch. Ja, und ein Synonym, noch ein altdeutsches Synonym für ein altdeutsches Wort, jubelt, frohlockt. Na, der hat gesagt, ich soll frohlocken nicht mehr nehmen, ja, ist wirklich ganz alt. Aber ihr kriegt die Idee, freut euch mit Zittern, Wie macht man mit Zittern? Wie freut man sich mit Zittern? Und hier habe ich mir Hilfe bei Spurgeon geholt. Und Spurgeon hat gesagt, Furcht ohne Freude ist eine Qual. Ja, also nur zittern, nur Gott fürchten und keine Freude dabei haben, ist eine Qual. Gott alleine nur zu fürchten. Freude ohne heilige Furcht ist eine triviale, nette Belustigung. Da heißt, da ist keine Tiefe dahinter. Es ist so wie einen Witz, den du schon 10-mal gehört hast und aus Anstand nochmal drüber lachst. Aber die Kombi von Furcht und Freude ist kraftvoll. Die Kombi von Furcht und Freude ist so, wie das C.S. Lewis in den Chroniken von Narnia beschreibt. Also, ob ihr die kennt, da gibt es eine kleine Tochter, die heißt Lucy. Unsere Lucy ist nach dieser Lucy benannt. Und weil meine Hoffnung ist, dass sie genau dasselbe erlebt wie in dem Buch. Diese Lucy trifft Aslan, den Löwen. Und C.S. Lewis beschreibt das so. Lucy sieht den Löwen und sie weiß nicht, was sie machen soll. Auf der einen Seite will sie auf den Boden fallen und sich vor ihm fürchten, weil er stark und mächtig ist. Und auf der anderen Seite will sie in seine Mähne rennen und mit ihm kuscheln. Und es ist diese Kombi. Er ist so angenehm und er steht zu mir. Ich will in seine Mähne rennen, ja, und sagen, du bist mein bestes Löwchen aller Zeiten. Und gleichzeitig dieses vor ihm Erzittern vor seiner Macht ist das, was das Ganze überhaupt attraktiv macht. Wenn da ein Teddybär käme mit 2 Kuschelohren, der nicht laufen und nicht stehen kann, ja, ist das Kuscheln noch nicht mal eine halbe Sache. Es ist die Kombi, dass hier jemand kommt, der allmächtig ist und dich zum Kuscheln einlädt, was das Ganze so fein und so kostbar und so faszinierend macht. Und das ist dein Gott, das ist unser Gott. Er lädt dich ein in dem Psalm 2 und er sagt, freu dich mit Zittern. Frohlocke in ihm mit Furcht. Es ist was total Geniales, was total Angenehmes. Okay. Küsst ihn aufrichtig. Dieses Küssen ist natürlich ein Kuss der Huldigung, so wie man das damals gemacht hat, wenn man vor einen Herrscher gekommen ist und ist niedergekniet, hat seine Hand geküsst als ein Symbol seiner aufrichtigen Hingabe, seiner aufrichtigen. Okay. Und dann kommt noch was ganz Interessantes. Ja. Oh nein, hier heißt es, denn leicht entbrennt sein Zorn. Ist es interessant, ja, wie man an einem Tag in der Jesusgemeinde 2 so grundsätzlich unterschiedliche Aussagen machen kann. Weil Rob heute früh aus dem Psalm 103 gepredigt hat. Und im Psalm 103 steht geschrieben, Gott ist langsam zum Zorn. Und hier, oh nein, Psalm 2, Vers 12 heißt, leicht entbrennt sein Zorn. Ja, was denn nun? Langsam oder leicht? Gibt es also doch den Widerspruch in der Bibel? Ich hab's gewusst. Nein, es ist die Kombi, auch wieder diese Macht. Es sind beide Statements nebeneinander, die gesunde theologische Aussage hervorbringen. Geduld, also langsam zum Zorn, bedeutet eben bei Gott nicht Desinteresse an Gerechtigkeit. Also wenn ich sage, er ist langsam zum Zorn und du sagst dafür, ach, das bedeutet, das interessiert alles Gott nicht, der kehrt das unter den Teppich, dann holt Gott diesen Vers heraus und sagt, mein Zorn entbrennt ziemlich leicht. Wenn du ein schwaches Gemüt hast und Angst hast, ja, dass bei jeder Sünde Gott mit seinem Blitz kommt, dann sagt Gott zu dir, ich bin langsam zum Zorn. Ich habe keinen Kontrollverlust, sondern um deinetwillen, um meiner Barmherzigkeit willen, halte ich meinen Zorn zurück. Versteht ihr die Balance? Könnt ihr es so ein bisschen nachvollziehen? Okay, gibt es Zeit zu meditieren für zu Hause. Okay, und jetzt gucken wir mal an, wie der Psalm in Erfüllung getreten ist. Wir haben schon gemerkt, dass obwohl David den gesprochen hat, die Verheißung über das über das Wirken oder den Lebensbereich von David weit hinausgegangen ist. Weil David hat nie über die Nationen geherrscht. Ein paar angrenzende Nachbarn hat er sich unterworfen. Aber der Psalm als Ganzes herrscht über Nationen. Wenn sie die rebellieren, bist du in der Lage, sie zu schlagen, ist nie in Davids Leben in Erfüllung gegangen. Deshalb habe ich euch gesagt, ist das so ein eingebauter proto-messianischer Psalm. So ein bisschen über Davids Leben, aber die eigentliche Erfüllung hat auf seine Nachkommen gewartet. Und jetzt macht die Apostelgeschichte Folgendes. Die Apostel nehmen diesen Psalm 2 und verkündigen, dass der eingesetzte König von Gott der auferstandene Herr Jesus Christus ist. Und das sehen wir am allerbesten in Apostelgeschichte 13. Da sagt Paulus der versammelten Mannschaft in Antiochien, an der ersten Missionsreise, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißungen, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was der Apostel Paulus hier sagt, ist, dass die Auferstehung von Jesus, weil du merkst, du hast ja die Kombination, er hat Jesus erweckt, wie geschrieben steht. Und dann musst du dich mal fragen, meine Güte, wie hat denn die Auferstehung von Jesus was mit dem Psalm zu tun, wo Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hat Folgendes zu tun. Die Auferstehung von Jesus war gleichzeitig seine, nennt man das Intronisierung, auf dem Thronsetzung. Überlegt euch mal ein schönes deutsches Wort. Intronisierung, genau, super, danke. Heißt Intronisierung. Seine Auferstehung. Jesus ist nicht einfach nur so auferstanden, so wie ich war tot und jups, jetzt bin ich wieder da, ich bin lebendig, mir geht es gut. Nein, Auferstehung war gleichzeitig Intronisierung. War gleichzeitig mit deiner Auferstehung habe ich dich zum Weltenherrscher eingesetzt. Und jetzt kommt das Tolle dran. Paulus sagt nicht, ich habe eine schreckliche Botschaft. Leute, fürchtet euch und habt Angst. Christus ist auf dem Thron. Nein, er sagt, ich habe eine gute Botschaft. Ich habe eine geniale Botschaft. Und du musst rausfinden, wo ist die Genialität in deinem Leben, dass Christus regiert. Die Genialität besteht meiner Meinung nach darin, dass, indem ich dir einfach mal die Frage stelle, wen willst du denn, dass sonst jemand auf dem Thron sitzt? Kannst du dir mal überlegen? Deine Schwiegermutter? Ein Engel? Wer möchtest du, der auf dem Thron sitzt und dein Leben regiert? Keiner liebt dich so wie Christus, der sein Leben für dich gegeben hat. Keiner hat so viel Barmherzigkeit mit dir wie Christus, der nichts zurückgelassen hat, sondern alles, was er hat, er für dich gegeben hat. Keiner versteht dich so. Keiner fühlt mit dir so, wie er fühlt. Keiner kann dich in deiner Schwachheit so verstehen. Und keiner kann dir helfen, so wie er dir helfen will. Keiner ist bereit, so dir zu helfen, wie er bereit ist, dir zu helfen. Der beste Mann für uns, den wir uns jemals wünschen könnten, sitzt auf dem Thron und er regiert. Du könntest dir niemand anders Besseres wünschen. Und deshalb sagt Paulus, ich habe eine gute Nachricht. Der gestorbene Christus, der dich liebt, er regiert. Die Welt ist in Ordnung. Er sitzt auf dem Thron. Und dann denkt er subjektiv, ja, die Hörer kennen ja alle Psalm 2. Die Reaktion darauf. Was sollten denn die Leute in Antiochien nach dem Vers 33 denken? Sie sollten denken, warte mal, der Psalm geht weiter. Küss den Sohn. Unterwirf dich seiner Herrschaft. Werf dich vor ihm nieder und sage zu ihm, du bist mein Gott. Okay. Dann haben wir noch eine ganz interessante Psalmstelle, noch eine interessante Stelle in der Apostelgeschichte. Das ist die letzte, die ich euch heute vorlese. Dann gucken wir mal, was das Praktisches für uns hat. In der Apostelgeschichte Vers 4, in dem Kapitel 4, die Verse, nicht 13, sondern 4, passiert Folgendes. Die Apostel predigen von der Auferstehung von Jesus und dann gibt es so ein paar Leute, die das nicht mögen und die sagen zu den Aposteln, ihr macht das nicht weiter. Wir verbieten euch, diesen Namen weiter zu verkündigen. Und dann laufen die Apostel zu der versammelten Mannschaft, so wie hier, und erzählen denen, die haben uns verboten, dass wir weiter was von Jesus zu erzählen. Und dann sagen die nicht, wie können die, die werden wir verklagen. Sondern die sagen, okay, es ist Zeit zum Beten. Und das Gebet ist in der Apostelgeschichte, was die beten, was die Gemeinde betet, ist in der Apostelgeschichte niedergeschrieben. Und dann beten sie Folgendes. Sie sagen, Herrscher, du bist es. Also die glauben schon von Anfang an, ja, dass Gott auf dem Thron sitzt. Obwohl Leute ihnen verbieten, was von Jesus zu erzählen. Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Und wenn Gott alles gemacht hat, herrscht er über alles, was er gemacht hat. Seine Herrschaft ist nichts entglitten. Der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes, gesagt hast. Merkt ihr? Psalm 2. Warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wow, die kennen die Bibel, die zitieren den Psalm und sagen, wenn uns hier Leute was verbieten, was von Jesus zu erzählen, dann ist das so, wie wenn die Nationen toben und sich gegen den Herrn auflehnen. Vers 27, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, merkt, jetzt kommt der Gesalbte wieder aus dem Psalm 2, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel, Vers 28, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat. Das heißt, hier, die haben eine geniale Theologie, die Beter im ersten Jahrhundert. Die beten theologisch. Die sagen Folgendes, die kennen Psalm 2, die wissen, dass die Nationen sich erheben und sagen, die Nationen erheben sich jetzt gegen uns, indem sie uns verbieten und sie haben sich schon mal erhoben gegen dich, indem sie Christus gekreuzigt haben. Ja? Es war eine Erhebung der Völker, der Nationen gegen den von Gott eingesetzten Herrscher, haben sich aufgelehnt. Und was hat Gott gemacht? Hat er die Kände über den Kopf zu schlagen, hat gesagt, nein, ihr dürft ihn nicht kreuzigen, mein Plan geht daneben. Er hat gesagt, nein, der Herr im Himmel sitzt, er lacht. Ihr könnt rebellieren, was ihr wollt. Durch eure Rebellion kommt mein Ratschluss, mein vorherbestimmter Ratschluss in Erfüllung. Das heißt, die beten dem Psalm 2 und die sagen, Gott, du bist souverän und du handelst durch die Rebellion der Menschen. Und selbst wenn Leute sich noch so sehr gegen dich auflehnen, im Endeffekt geschieht dein Wille und dein vorherbestimmter Ratschluss. Boah, okay. So, und jetzt ist ganz wichtig, Achtung, jetzt hören die nicht auf und sagen, ist das schön, ist alles schon geschrieben, lasst uns Würstchen essen und Saft trinken und frisch und fröhlich nach Hause gehen. Sondern sie beten Folgendes, in Angesicht dessen, dass sie glauben, dass Christus der eingesetzte, von Gott gesalbte Herrscher aus Psalm 2 ist, sagen sie Folgendes in Vers 29. Und sie sagen, nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit allem Mut zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sklaven Jesus. Und als Vers 31, als sie gebetet hatten, bebte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Mut. Das heißt, was hier passiert ist, sie sagen, die Gemeinde betet und sagt, wenn du Christus eingesetzt hast als Gesalbter, dann zeige das offensichtlich, indem du deinen Kindern Mut gibst, von Christus zu reden. Das heißt, Christus eingesetzt als Herrscher bedeutet, dass sein Name bekannt werden muss. Er regiert bedeutet, es muss offensichtlich werden, es muss bekannt werden, dass er regiert. Und es wird bekannt, indem wir, seine Gemeinde, von ihm reden und die Hände ausstrecken, dass Zeichen und Wunder geschehen im Namen von Jesus. So, und das machen wir mal gleich praktisch. Pass auf. Du wirst gleich deine Hand ausstrecken und Zeichen und Wunder sehen. Nochmal ganz kurz zusammen über den Psalm. Was denkt ihr, was der Psalm über euer Leben sagt? Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wir sind umgeben von Luft, die sagt, jeder Mann ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich mach, was ich will. Selbstbestimmung ist meines ersten Bürgers Recht, wie auch immer. Komischer Satz, egal. Wir leben in einer Welt, und wenn du mir nicht glaubst, geh einfach nur mal in einen christlichen Buchladen und guck mal, was es so für Bücher gibt, die von Selbsthilfe nur so strotzt. Es geht die ganze Zeit nur, entwickle dein Potenzial, sei der beste Mensch, der du sein kannst, entfalte dich, sei leicht und schwebe frisch und fröhlich durchs Leben. Und ich warte auf das Buch, das einen Titel hat, wo drauf steht, jawohl, Herr, Aufrufezeichen. Und wo es darum geht, dass Christus der eingesetzte König ist. Kauft keiner so eine Bücher. Deshalb werden sie nicht gedruckt. Aber der Psalm sagt etwas in unser Leben. Er sagt, Christus ist der von Gott eingesetzte König und er regiert, ob du es willst oder nicht. Sei weise und lass mich dir einen Ratschlag geben. Unterwirf dich unter ihn, kapituliere bedingungslos, komm zu ihm und frohlocke mit Zittern vor ihm. Denn seine Herrschaft ist gut und mächtig, auch in deinem Leben. Punkt 2 lasse ich aus und komme gleich zum Punkt 3, denn ich habe noch einen kleinen Plan mit euch. Wenn die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 betet und sagt, eine logische Konsequenz der Herrschaft von Jesus ist, dass Gottes Wort ausgehen muss und dass alle davon hören, dass Christus regiert, dann müssen wir uns fragen, dann musst du dich fragen, was kann ich dazu tun, dass es offensichtlich wird in meinem Leben, dass Christus regiert. Und das geht nur, unter anderem, wenn du Gott bittest, ein aktiver Zeuge für ihn zu sein. Und jetzt sind die Zeiten natürlich heute ein bisschen anders als vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren, wenn du ein aktiver Zeuge sein wolltest, bist du in eine Synagoge gegangen, hast die Begrüßungsformel und das Singen abgewartet und dann hat der Synagogenvorsteher gesagt, hat jemand ein Wort? Und dann hättest du das imaginäre Mikrofon des ersten Jahrhunderts gegriffen, hättest gesagt, hättest irgendeine Verheißung aus dem Alten Testament vorgelesen, hat gesagt, ich bin Zeuge. Diese Verheißung geht es um den auferstandenen Christus. Und dann hätten alle mit Stein geworfen und du wärst halb oder weniger halb lebendig nach Hause gekrochen. Ja. So, heute sind die Situationen ein bisschen anders. Ja. Du kriegst auch nicht mehr so leicht das Mikrofon, selbst wenn du in die Synagoge gehst. Und das mit auf dem Marktplatz predigen funktioniert auch nicht mehr so wie vor 2000 Jahren. Also müssen wir uns eine Art überlegen, wie wir in der heutigen Gesellschaft, wo wir heute leben, auf eine adäquate und angenehme Art und Weise kommunizieren, dass Jesus lebt und dass er lebendig ist und dass er von Toten auferstanden ist. Und ich experimentiere selber noch dran rum, wie ich das mache, aber ich habe eine total coole Art und Weise in Taiwan gesehen, als ich da zu Besuch war und da den Leuten geholfen habe. Die machen Folgendes. Die lernen jetzt ihr Zeugnis, wie sie zum Glauben gekommen sind, auswendig. Die haben da so eine Formel, die habe ich euch auch aufgeschrieben, so zur Hilfe, sodass es so einfach wie möglich wird. Die machen Folgendes. Die sagen sich, wenn ich neu zu Jesus gekommen bin, also wenn ich nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, gilt für mich die linke Seite. Und wenn ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, gilt für mich die rechte Seite. Und dann schreiben die sich auf so einen Zettel 4 Punkte. Punkt Nummer 1, wie war mein Leben vor Jesus? Wie ging es mir denn so? Punkt Nummer 2, Wie habe ich Jesus kennengelernt? Hat mich einer vollgequatscht? Habe ich das im Internet gelesen? Wie auch immer. Punkt Nummer 3. Was glaubst du über Jesus? Also dann mogelt man so ein bisschen ein Stück Theologie rein. Die erzählen, wie sie Jesus kennengelernt haben und was sie jetzt über ihn glauben. Wer er ist. Ganz kurz, in 10 Sekunden. Er ist der Sohn Gottes, gestorben und am 3. Tag wieder auferstanden. Und er lebt und er regiert. Und er schenkt ewiges Leben allen, die ihn glauben. Und dann erzählen sie von im Leben nach Jesus. Also nach einer Bekehrung. Muss man nicht sagen, früher war alles Mist und heute ist alles nur schön, alles wunderbar. Sondern man sagt ehrlich, wie es einem geht. Und wenn du christlich aufgewachsen bist, erzählst du einfach, dass du erstens christlich aufgewachsen bist, warum du als Erwachsener immer noch so blöd bist, weil jetzt hast du eine eigene Meinung, an Jesus zu glauben, es muss ja irgendeinen Grund geben. Was du glaubst, genau wie in Punkt Nummer 3, wie da drüben, und wie geht es dir jetzt, wo du an Jesus glaubst? Und dann machen die Folgendes, dann schreiben die sich das auf, gucken sich das an und dann lernen die das auswendig. Und die lernen das so dolle auswendig, dass die jederzeit, wann immer ich ihnen sage, erzähl mir in 2 Minuten ein Zeugnis, dass die das schaffen, wie aus der Pistole geschossen, dir eine attraktive Geschichte zu erzählen, wie sie Jesus kennengelernt haben. Und das ist so cool, das zu haben, weil wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, hast du immer wieder eine Möglichkeit, was von Jesus zu erzählen. Ja, die Möglichkeit kommt fast immer. Ich suche die so ein bisschen. Wir müssen unsere Wohnung renovieren, also bin ich im Baumarkt. Ja? Und dann erzähle ich diesem Baumarkt Menschen und ich warte darauf, auf die Reaktion. Ja? Ich warte eben darauf, wo ich eine Chance kriege, ihm was von Jesus zu erzählen. Ich gehe zu dem und sage zu dem, ich brauche so eine Art von Platten. Da guckt er mich an und sagt, na so wie Sie wollen, gibt es die nicht. Ja? Und dann sage ich, ja, das tut mir wirklich leid, ich bin nämlich eigentlich Pastor und habe vom Bauen keine Ahnung. Ja? Und dann sagt er, Sie sind Pastor? Und dann sage ich, ja, Sie würden es überhaupt nicht glauben, ja, habe ich mir selber nicht ausgesucht. Ich erzähle Ihnen mal, wie ich dazu gekommen bin. Dann erzähle ich natürlich nicht, wie ich Pastor geworden bin, sondern ich erzähle ihm meine 2 Minuten Geschichte, wie ich zu Jesus gekommen bin. Und danach guckt er da und guckt mich an. Und wenn ich merke, ja, dass er kein Interesse hat, ja, hat er kein Interesse, dann lasse ich einfach mal den Heiligen Geist ein bisschen wirken. Ja. Mal sehen, was passiert. Das ist aber auch schon vorgekommen, ist erst vor 3 Wochen passiert. Ich habe im Baumarkt jemanden getroffen, einen alten Schulkameraden, ja, habe dem was von Jesus erzählt, habe ihn dann gefragt, und, hättest du Interesse, mal mit mir zu grillen, mal mit mir auf ein Bierchen zu kommen, kann ich dir mehr erzählen? Und sagt dann, oh, das ist interessant, das können wir mal machen. So kann Gott das machen. Ja. Und deshalb fände ich das total klasse, wenn wir die letzten 12 Minuten des Gottesdienstes benutzen würden, wenn wir einfach mal das probieren, was Leute in Taiwan machen. Das heißt, du kannst dein Handy nehmen oder wenn du dein Handy nicht mit hast, hier vorne dir so einen Block und einen Stift holen und dann schreibst du diese 4 Fragen drauf. Und dann schreibst du einfach mal drauf, wie das bei dir war. Und du versuchst das immer im Hinterkopf, wie kann ich das in 2 Minuten jemandem erzählen, der vom Glauben keinen blassen Schimmer hat. Also keine Fremdwörter, keine, ich war in der Diakonissenanstalt, um mich bei einer Rüstzeit zu bewerben und da ist der Heilige Geist mit Überführung und Buße auf mich gekommen, sondern ganz einfache Worte, ja, wie für jemanden, dass es für jemanden nachvollziehbar ist, wie du zum Glauben gekommen bist. Okay, dann lass es einfach mal machen. Regiert er oder regiert er nicht? Willst du es mal probieren oder willst du es nicht probieren? So, okay, habt ihr gar keine Chance mehr. Das heißt, ich möchte einfach Folgendes von euch, bitte. Trefft euch einfach mal, mischt euch so ein bisschen in Gruppen von 3 Leuten. Und dann, Sarah, kannst du ein bisschen spielen? Dann spielt Sarah, keine Ahnung, so ein Lied, 3-4 Minuten und ihr habt einfach mal Zeit, ein paar Stichpunkte zu machen. Und dann, wir machen es heute nicht bei allen. Sorry, du kriegst nicht jeder hat die Chance heute, aber eine Person hat eine Chance. Einer von eurer Dreiergruppe sagt, okay, ich will es mal probieren und erzählt euer Zeugnis. Und damit ihr noch so einen kleinen Geschmack dafür kriegt, sage ich es einfach mal, völlig unvorbereitet, Salome, du weißt, wie das geht. Erzähl uns mal ganz schnell dein Zeugnis. Wie funktioniert das? Mit Salome haben wir das nämlich schon mal geübt.
Das stimmt, ja. Also ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden, also schon von klein auf habe ich den Glauben kennengelernt, bin in den Kindergottesdienst gegangen, habe da über Jesus gehört, in der Bibel, genau. Und ich habe es aber auch in meinem Leben selber erlebt, dass Gott wirkt, dass er mir nahe ist, auch jetzt im letzten Jahr sehr stark, da ist mein Vater gestorben und ich habe einfach erlebt, wie Gott mir nahe war, also wie er mir Trost gegeben hat in der Zeit und wie ich echt gemerkt habe, dass ich nicht alleine bin und genau. Soll ich noch weiter erzählen? Das waren jetzt nicht 2 Minuten.
Danke, Salome. Bleib hier. 1 Minute. Wie oft hast du dein Zeugnis vom Arbeitsamt erzählt?
Ich weiß nicht, wie oft war. 4, 5 Mal vielleicht.
Wie war die Reaktion von den Leuten?
Manche Leute waren berührt. Oder die meisten, glaube ich, haben damit nicht gerechnet. Und ja, fanden es gut, also dass ich jemanden habe, also ja, an dem ich mich halten kann.
Ich habe ja Salome ab und zu mal erlebt, wie sie ihr Zeugnis erzählt hat und konnte zugucken bei der Reaktion von den Leuten, wie die reagiert haben. Und du hast richtig gemerkt, am Anfang kamen die Leute und guckten die Salome so an, so, so. Und dann erzählte sie und die Leute haben gedacht, oh. Du hast richtig gemerkt, wie Gott ihr Herz angerührt hat und ihr Herz weich gemacht hat, ja. Wir glauben überhaupt nicht, was für eine Kraft da drin ist, wenn wir davon erzählen, wie wir Jesus kennengelernt haben. Okay. Dann, also davon sind die Stifte und die Blöcke, wenn ihr sie braucht, in Dreiergruppen. Viel Spaß!